Heute machen wir mal Werbung für uns selber, denn einmal im Jahr haben wir ein großes Meeting. Wir treffen uns mit Gründern und Gründerinnen und solchen, die es werden wollen, vom 23. bis 25. Juli in Dorfweil, dort in der Familienferienstätte. Und wir haben richtig spannende Gäste. Alles steht auf der Homepage und in den Shownotes.
Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Ja, und da sind wir wieder beim Gründercast. Wir haben eine neue Serie über das Thema Dekonstruktion, sind in der zweiten Folge. Unsere erste Folge ging ja ganz viel auch um eine Einführung. Was ist eigentlich Dekonstruktion? Was gibt es da an Ressourcen? Und jetzt sind wir mittendrin in der ganzen Geschichte und da kam auch schon mal so die Frage, wie ist das eigentlich mit den Gottesbildern? Kann man die dekonstruieren? Klaus, was denkst du? Darf man das? Darf man Gottesbilder dekonstruieren?
Man muss sie sogar dekonstruieren, wenn man geistlich wachsen will. Weil das erste Gottesbild, das wir bekommen haben, ist eigentlich das Gottesbild der Gott der Väter. Also beim Alten Testament wird ja immer angefangen, an wen glaubst du? Ja, an den Gott meiner Väter. Das erste Gottesbild ist immer ein Gottesbild von außen, das dir von deiner Familie, von deiner Gemeinde sozusagen mitgegeben wird. Es ist noch nicht dein eigenes, es ist noch nicht ein reflektiertes, es ist ein übernommenes Gottesbild. Und das ist gut für die erste Zeit, für die ersten Schritte des Glaubens, langt es völlig aus. Aber wenn man weiter wachsen will im Glauben, musst du zu einem zweiteren Gottesbild kommen. Da kommen wir gleich später noch dazu. Also man darf den Glauben, man darf nicht nur konstruieren, man muss es sogar. Also wenn man geistlich wachsen will. Das heißt, eine neue Architektur des Glaubens aufzubauen, weil irgendwann das alte Gerüst nicht mehr trägt.
Eine neue Glaubensarchitektur. Wow. Also starkes Bild, dass das alte Gottesbild irgendwie nicht mehr tragend ist. Genau. Ich finde das immer so spannend, Klaus. Wir haben Themen, die nebenan auf dem Schreibtisch von meiner Frau auch gerade liegen. Da ist nämlich das neue Theolab-Buch am Entstehen. Wer die nicht kennt, ist eine tolle Serie, wo man über Theologie reden kann. Und das ist der Band 3 oder 4 sogar. Und es geht um Theologie und Biografie. Also wie das eigene Glaubensleben durch die eigene Biografie, also durch das Erwachsen quasi beeinflusst ist und wie man auch das verändern kann.
Wird Theologie ist Biografie, ganz genau. Genau. Untertitel auch, ja.
Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, das Buch ist gerade drüben. Meine Frau ist ja Lektorin und bearbeitet es gerade. Von daher Björn Büchert, Katharina Haubold und Jason Liesendahl. Ganz, ganz toller Typ, der hier auch im Podcast auftauchen wird. Also von daher. Ja, die alte Architektur, die nicht mehr trägt, wenn man scheitert, wenn Dinge sind, auf Instagram gibt es ja lauter solche Sachen, so nach dem Motto, Scheitern ist normal, Scheitern gehört dazu, aber ganz ehrlich, wenn etwas nicht klappt oder Konflikte da sind, gerade in der Gemeindegründung oder man sagt, ich habe doch auf Gott vertraut und plötzlich ist alles zusammengebrochen, dann ist es eine Architektur, die nicht mehr trägt und die neue Mauern braucht und neue Grundfesten. Genau, und das ist, ja, wenn man diese Erfahrung macht, dann steht man ja auch vor einer Auswahl. Wenn man sagt, okay, irgendwie hat Gott seinen Teil nicht dazu. Ich habe doch vertraut. Ja, ich bin da reingegangen, ja. Und Gott hat das nicht erfüllt, was ich gedacht habe, dass er erfüllt. In unserem Leben gibt es das auch, also in dem von meiner Frau und mir, bei der Geburt unseres ersten Kindes, haben wir ganz lange gebetet, haben viele 100 Leute haben gebetet, weil das eine sehr komplizierte Entbindung werden sollte. Und genau, das Ergebnis war nicht so, wie von uns erwünscht. Wir konnten nach der Geburt von unserer Tochter keine leiblichen Kinder mehr bekommen. Und meine Frau ist so gerade mit dem Leben davon geschlittert. Und es hat sich für mich nicht stabil angefühlt. Ich weiß noch, wie ich mit einem Freund gesprochen habe und gesagt habe, irgendwie kann ich gerade nicht mehr beten. Und damals hatte ich auch so das Gefühl, ich muss eine Entscheidung treffen, neu zu vertrauen oder dieses Gottesbild, was ich hatte von dem Gott, der immer alles gut macht, der auch in meinem Leben alles gut macht, dass ich mich davon verabschieden muss. Deswegen finde ich den Gedanken von einer neuen Architektur, etwas, was Halt gibt, was Stabilität gibt im Glauben, das neu zu bauen, finde ich einfach stark.
Scheitern hat oftmals damit zu tun auch, Scheitern in Bezug auf Gott, dass man eine zu kleine Theologie oder besser gesagt ein zu kleines Gottesbild hat oder ein Gottesbild, was nur für eine bestimmte Zeit wichtig war. Ich habe vor 5 Jahren die afrikanische Autorin Chimamanda Ngozi kennengelernt und über ihre Bücher Amerikaner, Blauer Hibiskus, eine wunderschöne Erzählung und gleichzeitig mit vielen biografischen Elementen drin. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen tatsächlichen eurozentrischen Blick habe, denn meine Autoren, die mir gelesen haben, kommen ja entweder aus Deutschland oder aus dem englischsprachigen Raum und wie wenige aus dem afrikanischen Bereich oder aus dem asiatischen. Und sie vermittelt nochmal einen neuen Blick sozusagen. Und sie macht natürlich auch einen TED-Talks und es gibt TED-Talks, die sehr berühmt werden, weil sie außergewöhnlich sind. Und dazu gehört ein berühmter TED-Talk. TED-Talk von ihr, die Gefahr einer einzigen Geschichte, heißt die. Und ja, Björn?
Nur, man findet ihn unter The Danger of a Single Story, unter TED, also wenn ihr das googelt, dann findet ihr den TED-Talk da. Die Übersetzung ist dann in Deutsch, aber der ist ja in Englisch dann.
Genau, The Danger of a Single Story. Also die Gefahr wenn man nur eine einzige Geschichte, die Gefahr, wenn man nur ein einziges Gottesbild hat, die Gefahr, wenn man nur ein Buch gelesen hat. Ich habe mal einen Pastor gecoacht und dann habe ich gefragt, was waren die letzten 3 Bücher, die er gelesen hat? Und er hat geantwortet, Bibel, Bibel, Bibel. Und dann sage ich, okay, und darüber hinaus brauche ich nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist dein Problem. Ja. Chimamanda Ngozi. Genau.
Wir haben es ja echt schwer mit afrikanischen Namen, von daher, aber ihr kriegt das raus mit Google, von daher.
Chimamanda. Gut, anhand ihrer Biografie erzählte sie von einer Geschichte, wie sie nach Amerika gekommen ist und dann hat sie eine Mitbewohnerin gehabt. Und die Mitbewohnerin schaut sie an, weiß, dass sie aus Nigeria kommt und sagt, ich erkläre dir jetzt eine Waschmaschine und fing an, ihr das Klein auch zu erzählen, was eine Waschmaschine ist, was sie macht, wie man was reinfüllt und so. Und dann sagt sie, siehst du, diese Mitstudentin hat nur eine einzige Geschichte gehört. Schwarze sind ungebildet und in Nigeria hat man bestimmt keine Waschmaschinen. Also sie schaute mich an, mit einem Blick von oben nach unten, von gebildet zu ungebildet, von zivilisiert zu unzivilisiert. Das ist die Gefahr einer einzigen Geschichte. Und mein Zitat von ihr. Und das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte. Und das ist das Gleiche, woran Menschen jetzt im Glauben scheitern. Wenn sie nur ein Bild von Gott haben und das fest ist, und das für alle Situationen ausreichen muss, dann führt das zu vielen Problemen und oftmals auch zum Scheitern an Gott. Wir machen das gleich mal an einem Beispiel deutlich, lieber Björn. Du willst das tun.
Genau, ich wollte noch die eine Sache sagen, weil wir es im ersten Podcast von Moderne und Spätmoderne haben.
Ja.
In der Moderne ist es ja auch so, also die wird charakterisiert davon, dass die eine Wahrheit hat, eine Geschichte, dass auch der Wissenschaftsbegriff dahin führt, dass es eben nur diese eine objektive Wahrheit gibt. Und in der Spätmoderne fächert sich Wahrheit auf und kann das auch, also auch vom kulturellen Umfeld her. Und das hat diese Perspektive auch so aufgemacht. Aber ich bin ganz gespannt auf diese beiden oder auf die Gottesbilder aus 5. Buch Mose. Und wir lesen mal ein paar Verse daraus, weil es einfach so ein starkes Ding ist. 5. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 1 und 2. Ankündigung von Segen und Fluch. Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und es werden über dich kommen all diese Segnungen, und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist.
Jetzt mache ich den Bad Guy. Wenn du aber nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buch geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen herrlichen und heiligen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen und dich und deine Nachkommen schlagen mit großen und anhaltenden Plagen, mit bösen anhaltenden Krankheiten. Und er wird alle Seuchen Ägypten über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dich nicht loslassen. Dazu wird der Herr alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind im Buch dieses Gesetzes, über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen. Das Fachwort für Freude am Schmerz ist Sadismus. Ja. Also hier im 5. Buch Mose stellt Gott sich als Sadist vor, mit einem sadistischen Gottesbild, welches der Entwicklungsstufe der damaligen Völker und der damaligen Gesellschaft entsprach. Fluch oder Segen, turn or burn, schwarz oder weiß.
Ja, also das war ein harter, also ich habe das Gefühl, dass das Alte Testament deswegen auch immer so ein bisschen unterbelichtet ist, obwohl es viele Geschichten bietet, weil wir uns ein bisschen auch um solche Stellen rumdrücken, die uns Gott als, ja, du hast es gerade gesagt, Klaus, Sadisten vorstellen, schwarz oder weiß, Fluch oder Segen.
Ja, und wir lesen das, wenn du das naiv liest, hörst du das, erschrickst und gleichzeitig entsteht in dir ein Gefühl, naja, sogar, das kann nicht so gemeint sein. Und man verdrängt das wieder. Also der erste Umgang mit Bibelstellen, die wir nicht verstehen, mit einem Gottesbild, das wir nicht akzeptieren, ist Verdrängung. In der ersten Phase völlig richtig, weil wir das Gesamtbild nicht haben und wir stückeln sozusagen und holen uns viele Bausteine, die aber zusammen, die aber alle nicht beschlagen sind und die Mauer hält dann nicht. Deswegen verdrängen wir das.
Ja.
100%. Gehen wir ein Stück weiter.
Ja, es gibt ja noch eine andere Seite.
Genau. Jetzt überspringen wir das ganze Alte Testament, in dem auch viele tolle Sachen drin sind und neue Bilder von Gott. Aber schauen wir uns mal das Neue Testament an. Welches Bild wird uns durch Jesus vorgestellt von Gott? Das ist einmal, wenn ich das so entdecke, dann zeigt Jesus immer wieder, übrigens, so ist mein Papa, ja, so mit dem Finger, ich melde mich, da guck mal, so ist der. Und wir finden dort diese Art, wie es im Alten Testament beschrieben wird, an vielen Stellen überhaupt nicht. Also mein Lieblings, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, Lieblingsstelle ist an der Stelle Lukas 15, die Geschichte, die alle kennen, die beste Geschichte des Neuen Testamentes, finde ich, ausgerufen. Und da sagt er, mein Papa, sagt Jesus, ist wie jemand, der für Versager Party feiert, für Leute, die alles verschleudert haben, ihnen einen neuen Anfang schenkt. Und dann gibt er ihnen, und für Menschen, die sich entwürdigt haben, so wie dieser jüngere Sohn in dieser Geschichte, fängt er an, ihm wieder Würde zu geben. Also er sagt nicht, wow, jetzt kriegst du, du hast alles verschleudert und dein Bruder hat alles für dich mitgemacht und eine richtige Entschuldigung war das wohl auch nicht, was du da gerade kamst, ja. Und die nächsten 5 Jahre mal im Stall schlafen und die Toiletten putzen und dann können wir mal überlegen, wenn du dich bewährt hast, wie es weitergeht. Nichts davon. Er hört gar nicht zu, als er sich entschuldigen will. Dieser Vater hört nicht mal zu und sagt, ach, komm, geh zur Seite. Ich muss die neuen Klamotten für dich bestellen. Hier ist die goldene Kreditkarte. Deck dich nochmal neu ein. Und übrigens, ich habe alle deine Freunde eingeladen. Wir feiern eine Big Party, denn alle sollen wissen, dass du wieder meine volle Anerkennung hast. Deswegen habe ich das ganze Dorf eingeladen. Niemand darf dich schräg ansehen. Deine Würde wird wiederhergestellt. Also wir finden eine Beschreibung einer Wiederherstellung. Und das ist wunderschön. Was für ein Gottesbild.
Und was für ein Kontrast an der Stelle. Also, dass man schwarz und weiß, dass Gott jetzt an der Stelle von Jesus nicht vorgestellt wird als, wenn ihr euch dann zu den Schweinen abwendet, dann wird euch, so und dann jetzt nicht das fünfte Buch Mose zitiert, sondern Gott so ganz, ganz anders vorstellt. Aber das ist das ist natürlich auch eine absolute Spannung. Auf der einen Seite Sadist und auf der anderen Seite liebender Vater. Auf der einen Seite Sündenverfolger auf der anderen Seite, hey, mein Sohn, es ist egal, was du gemacht hast. Ich höre dir noch nicht mal zu, wenn du dich entschuldigen willst. Ich bin an deiner Wiederherstellung interessiert. Und das ist, wenn man jetzt nur eine Geschichte von Gott erzählen kann, ja, dann sprengt es jetzt gerade den Kopf. Dann muss man fast schon in die griechische Mythologie reingehen und sagen, das ist, wie soll ich sagen, dieser Gott Janus, der hat ja zwei Gesichter und er kann es immer drehen und jedes Gesicht ist nur einmal und man kann sich nie aber sicher sein, wie jetzt Gott reagiert, sadistisch oder liebevoll. Und wenn man mit Menschen, die so irgendwie umgeht, also jetzt im Menschlichen miteinander, dann macht das Unsicherheit, dann macht das letztlich krank. Ja, also wenn man nie weiß, woran man ist. Und da gibt es ja auch einige Berichte, auch von dekonstruierenden Menschen, die sagen, dieses Gottesbild, diese Art und Weise, wie Gott mir vermittelt wurde, das hat mich krank gemacht. Das hat etwas mit meiner Psyche gemacht. Ja. Genau.
Und das kann man sogar vergleichen. Also Menschen, die mit Eltern aufgewachsen sind, die Alkoholiker waren, erleben sie auf der einen Stelle völlig liebevoll, zugewandt und Versorger. Und am nächsten Tag kriegen sie weder was zu essen, noch werden sie abgeholt. Und sie müssen sich vor den Schlägen in ihr Zimmer fürchten. Und in einem Tag so und im anderen Tag so. Wer so aufwächst sozusagen, hat es unglaublich schwer, Vertrauen zu entwickeln und damit auch Glauben zu entwickeln. Vertrauen heißt Pistis im Griechischen und bedeutet Vertrauen. Ja.
Mm. Und also wenn man so ein bisschen auch in diesen Geschichten im Alten und im Neuen Testament nachschaut, dann gibt es ja da einen Punkt, der irgendwie unsere Dekonstruktion von Gottesbild unterstützt, nämlich, dass Gott selber sagt, du sollst dir kein Bild machen. Ja? Und dass dieses Bilderverbot für das Volk Israel so ganz, 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 ganz zentral und wichtig ist. Und immer, wenn es irgendwie da Holzbilder oder das goldene Kalb oder was auch immer entsteht, dann ist es eigentlich ein Grund von großer Kritik. Und manchmal denke ich so gar nicht, dass das Bild selber, sondern dass das Bild halt eben so festlegt.
Ganz, ganz genau. Bilder, das Verbot, das Bilderverbot des Alten Testamentes, also was wir ja auch in 2. Mose 20 finden, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt ja erstmal, es gibt andere Götter, die gibt es neben mir. Das wird erstmal vorausgesetzt, dass das so ist. Wir sehen also eine bestimmte Entwicklungsphase vom Gottesbild sozusagen, wo die anderen Götter alle noch existieren und viel, viel später werden die von Jesaja verspottet. Die gibt es erstmal gar nicht. Aber das Gottesbild selber im Alten Testament entwickelt sich. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Sinn und die Absicht, das Verbot von Götzenbildern dazu dient, damit es keine Festlegung, kein Live-Script gibt, der sich über dein Leben ist, sondern dass man versteht, dass Gott sich immer weiter offenbart. Ne? Ich habe das vorhin schon zitiert, der Gott der Väter ist das unselbstständige Bild. Das habe ich im ersten Podcast, glaube ich, gesagt.
Könnt ihr gerne hören, wenn ihr den nicht gehört
und
habt.
Also da, das ist noch unselbstständig. Man lebt von Gemeinde oder von anderen. Und dann gibt es die nächste Offenbarung eben, wo Gott sich wieder vorstellt und dann sagt er, ich bin, der ich bin. Ich werde der sein, der ich mich sein weise. Und das heißt, leg mich nicht fest. Ich werde mich immer in neuer Gestalt offenbaren. Sei offen für das, was ich bin. Ich bin mehr als du im Moment verstehst und glaubst, ich bin so viel mehr. Und ich werde mich auch in neuen Formen, in neuer Gestalt offenbaren. Bis hin zu Christus, durch den wir das wahre Antlitz Gottes sozusagen sehen. Es gibt ja diesen Namen Veronika, wo es das Abbild Jesu darstellen soll. Das war eigentlich nur eine Fehlinterpretation, weil vom Griechischen her ist es einfach nur das wahre Antlitz, das Vera Ikona, die Vera Ikona, also das wahre Angesicht Gottes sozusagen, was wieder eine Einschränkung ist. Ne? So sieht er aus, aber es ging eigentlich nur darum, dass das wieder magisch verstanden worden, mit dem magischen Bereich. Man hat dieses Bild dann an die Stadtmauer gehängt, gegen Angreifer und dass es dann abschrecken soll. Aber das ist magisch Verständnis. Das Tiefe immer dann, wenn man Gott festlegen will, macht man aus Gott einen Götzen. Macht man aus einem Gottesbild ein Götzenbild? Macht man aus etwas Großes etwas Kleines? Und deswegen müssen wir lernen, dass sogar im Alten Testament, dass Gott sich sozusagen entwickelt, also sein Bild von ihm wird immer klarer. Und man könnte sagen, angemessen der Gesellschaftsentwicklung und die damalige Gesellschaft, der entstand, die war absolut brutal. Ja,
ja, da, auf jeden Fall.
Die war brutal. Und so, und ein Stück dessen schwingt auch in diesem Gottesbild mit rein. Das ist also kontextabhängig. Und hier bei Jesus sehen wir sozusagen das Ende einer Entwicklung. Ne?
Ja, also und ich möchte da gern nochmal aufgreifen, weil mich das wirklich auch an diese Nullerjahre, diese Entwicklung von Emergent erinnert. Da war uns dieser Text aus dem Exodus, der brennende Dornbusch, so wichtig, dass Gott eben sagt, ich bin, der ich bin. Aber im Hebräischen, und so habe ich das mal gelernt, gibt es das ganze Zeitspektrum. Ich war, der ich war, ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist eine unglaubliche Dynamik. Ich habe mich gefragt, was hältst du von der Frage, Klaus? Dekonstruiert sich Gott eigentlich selbst, um sich wieder zu rekonstruieren?
Ja, es gibt einen Begriff in der Prozesstheologie, heißt das, und da gibt es sozusagen eine Gottesentwicklung. Also Gott entwickelt sich selber. Also man kann das eben beschreiben, und Theologie versucht ja immer, ein Bild verständlich zu entwickeln, sozusagen, um eine Erkenntnis voranzubringen. Und natürlich im Neuen Testament finden wir aber beides. Wir finden einen Gott, der sich immer wieder neu offenbart, in neuer Gestalt, also er entwickelt sich sozusagen, wie aber auch, und das macht es schwierig, Aussagen der Unveränderlichkeit Gottes, ne? Dass er ist, wer er ist, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, und im Alten Testament, ich ändere mich nie, und vielleicht kennen wir das Lied auch noch, ne? Du veränderst dich nie, bist immer derselbe. Du änderst dich nie, bist immer derselbe. Ne?
Derselbe, ja, genau.
Das ist das Bild der Stoiker aus der griechischen Philosophie, ein Gott, der sich nicht verändert. Mhm. Und das ist natürlich falsch. Und jetzt Theologie sagt, wir müssen herausfinden, was wir betonen. Weil und da ist eine große Spanne drin. Und diese Entwicklung Gottes sozusagen geschieht in der Entwicklung mit dem Volk Israel. Also Israel lernt seinen Gott immer näher kennen, beschreibt ihn auch immer wieder neu. Und man kann es an einem anderen Bild auch nochmal machen, dass wir, hieß es ja auch in den fünf Büchern Mosen eben, dass du, dass Gott deine Sünden an deinen Kindern und Enkeln heimsuchen wird. Also dieser rachsüchtige Gott sozusagen, der deine ganze Familie heimsucht, was ich allerdings ist. Und damals lebte man halt im Kollektiv, und wenn der Vater was Dummes gemacht hat, haben alle gelitten, ne? Oder der Großvater. Ja. Das war einfach so. So, und das hat man auch über Gott ein Stück übertragen. Und dann heißt es aber später bei Jesaja wieder, die Väter haben die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Ne? Also das heißt, diese Auswirkung. Und dann heißt es, ab jetzt soll es nicht mehr so sein, sondern jeder soll wegen seiner eigenen Sünde dran sterben. Also hier haben wir auch eine Entwicklung wieder. Und wir dürfen sozusagen einen Generationenfluch nicht mehr anwenden. Auch wenn das heute immer noch gemacht wird, wenn es eine praktische, wenn wir praktisch sehen, dass das eine Auswirkung hat, wenn jemand was Falsches tut. Aber aus der Sicht Gottes haben wir jetzt schon eine Weiterentwicklung, dass jeder nur für sich selbst verantwortlich ist und dass er seine Sünden und nicht seine Kinder und Enkelkinder. Ja? Also das ist, da sehen wir eine Entwicklung drin. Und deswegen müssen wir immer sagen, dass etwas, also deswegen sind diese Dinge nicht gleichwertig, das will ich eigentlich sagen. Es gibt keine Gleichwertigkeit von Gottesbildern, sondern es gibt Überwundene und es gibt welche, die ein Stück endgültig sind, also weil wir die stärkste Offenbarung immer in Christus haben. Ich will dazu mal eine Geschichte erzählen.
Okay.
Also wenn wir, ich war ja 6 Jahre Gemeindeberater gewesen, bin in vielen Gemeinden unterwegs gewesen. Und in einer Gemeinde war ein wunderbarer Ältester und der war Geschäftsmann, hatte große Firma und er hat eine Leidenschaft, er hat Schafe gezüchtet, er hat 100 Schafe gehabt, also ganz, ganz biblisch, ja. Und dann habe ich mir seine Schafherde, hat er gesagt, komm, ich zeig dir das mal, dann habe ich mir seine Herde angeguckt und dann sagt er, guck mal, siehst du dieses schwarze Schaf? Dann sage ich, ja, sehe ich. Und guck mal, auf dem Rücken, da ist so eine schwarze Linie. Das ist eine Narbe.
Aha.
Und dann sagt er, Und die Geschichte von denen, diesem Schaf ist was ganz Besonderes. Ich war in Urlaub gewesen, als ich zurückkam, haben einige Schafe eben Lämmer bekommen. Und dieses Schaf war von der Mutter abgelehnt worden. Ist also nicht nach der Geburt nicht geleckt worden. Das heißt, es ist nicht befreit worden von dem ganzen Schwand, der da dran ist. Und dann passiert es so, wenn das Zeug da drauf liegt, dann kommen die Fliegen und die legen ihre Eier da rein ab. Und die, dann gibt es Würmer und die fressen sich dann von oben in das Schaf rein.
Oh.
Und das war bei diesem Schaf passiert. Es stand abwärts ganz schwach und oder lag schon mehr. Und dann sagte er, dann bin ich hingegangen, habe einen Kamm genommen und all den ganzen Schmodder und die Würmer rausgekämmt und dann mit der Pinzette, die im Fleisch eingegraben waren, rausgezogen.
Okay.
Und dann habe ich es mit so einer Salbe eingestrichen und dann habe ich ihm zu trinken gegeben und ich habe dieses Schaf durchgebracht. Und als er mir das so erzählte, sagte ich, wow, das ist eine Art, wie Gott mit Menschen umgeht. Er sagt nicht jetzt, oh, 10 Flüche drauf, sondern ich helfe dir, deine Würde wieder zu schaffen. Ich pflege dich. Ich helfe dir, deine Sünden loszuwerden. Ich helfe dir, deine Verletzungen zu heilen. Also das ist, war für mich so ein Bild der Offenbarung in Christus. Denn er ist die Endgestalt, in der Gott sich offenbart hat. Und von ihm sehen wir sozusagen das wahre Gesicht Christi. Also Jesus hat ja mal gesagt, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Also das Neue Testament ist in dem Sinn für mich ist nicht gleichwertig mit dem Alten. Und es ist das Gottesbild des Neuen Testamentes ist ein anderes. Und das müssen wir festhalten. Es ist eine höhere Form von Offenbarung und Entwicklung. Und deswegen ist Jesus und seine Geschichten und seine Erzählungen, durch die erfahren wir den wahren Kern der Offenbarung, also das Ende der Offenbarung sozusagen, der Höhepunkt einer Entwicklung im Angesichts Gottes. Das war schon fast eine Predigt jetzt.
Ja, ich wollte fast sagen, aber genau das ist ja der Punkt, von dem wir ausgegangen sind. Jesus erzählt eine andere Geschichte und erzählt auch, wenn man die Evangelien aufmerksam liest, auch bei Jesus gibt es mehrere Geschichten von Gott. Und die stehen auch nebeneinander.
Ja, auch das, ja.
Diese große, liebevolle Geschichte, die er immer wieder hat, also von dem Finden, von dem Versorgen des Verlorenen, von der liebevollen Zuwendung Gottes. Aber der kann ja auch Geschichten erzählen, die kraftvoll sind und die, auch Gott nochmal in ein anderes Licht rücken. Und er sieht nicht die Notwendigkeit, diese Geschichten zu priorisieren oder zu sagen, das ist jetzt die eine Geschichte, der müsst ihr jetzt folgen oder so, sondern im Gegenteil, so dynamische Elemente, die baut er immer wieder ein. Und das ist ja ein starkes Ding. Also die Dekonstruktion auch von Gottesbildern hat Jesus ja auch selber betrieben.
Absolut.
Ja, also bei den Pharisäern oder bei anderen, wo er ja einfach ganz, ganz andere Wege dargestellt hat und diese Geschichten nebeneinander hat stehen lassen. Von daher sind wir in guter Gesellschaft.
Genau, aber die Majorität der Geschichten, die Jesus erzählt hat, malen dieses Gottesbild, das ich eben beschrieben habe.
Ja, auf jeden Fall.
Die einzigen, wo er sozusagen gerichtmäßig auftritt, ist gegen die Frommen, gegen die Pharisäer, gegen die es vermeintlich haben, die alles wissen. Also gegen die fast ein fundamentalistisches Bild haben, die ganz sicher sind, wie Gott ist ihm und auch nicht zuhören können. Also die einzigen, die er warnt, sind die Frommen seiner Zeit sozusagen. Die warnt er vor dem Gericht, während alle anderen nicht gewarnt werden sozusagen, sondern wer verletzt ist, dem muss geholfen ist. Der Krank, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja? Und er wendet sich damit ganz dieser Welt zu und ihren Schmerzen einfach, ja.
Ja, und wir waren bei Dekonstruktion von Gottesbildern. Ich möchte aber tatsächlich nochmal diesen Schritt weitergehen, weil manchmal ist man ja auch so gefangen in einer einzigen Geschichte darüber, wie zum Beispiel eine Institution, Kirche, Gemeinde, Gemeindebünde aussehen. Dann gibt es nur diese Art und Weise, und man hat eine Entstehungsgeschichte, meinetwegen, dann hat man bestimmte theologische Dinge, die einem sehr, sehr wichtig sind. Bei den Baptisten ist ganz viel Tauftheologie mit dabei. Die Pfingstler legen eine ganz starke Betonung auf den Heiligen Geist. Und plötzlich wird diese Geschichte zur einzigen Geschichte, die so weiter tradiert wird. Und in so einem Klima der Dekonstruktion kann man diese Fragen einfach neu stellen und kann sagen, ja, wenn wir Gott selber, unsere Gottesbilder dekonstruieren können, dann können wir und müssen wir wahrscheinlich auch unsere Institutionen dekonstruieren, die harten Fragen stellen. Und das ist natürlich auch, wenn das für den Einzelnen schmerzhaft ist, ist es auch für die Institutionen ein schmerzhafter Prozess. Klaus, du bist jetzt einfach jemand, der schon so viele Jahre auch in diesen Dekonstruktions-, in diesen harten Fragen, und ich kenne dich auch als Mensch, der Fragen stellen kann, die auch mal ein bisschen schmerzhaft sind. Was hast du denn da für so Erfahrungen mitgebracht in Dekonstruktion von Institutionen?
Von Institutionen, das ist nochmal die ganz große Frage. Also bei uns im Baptismus wird gerade die Zukunft, oder machen wir gerade einen Zukunftsprozess, in dem alles auf den Prüfstand gestellt wird, was wir tun. Es wird neu bewertet, es ist eine Form von Dekonstruktion und am Ende soll eine neue Form, eine schlankere, effektivere Form von Kirche ist. Weil wir haben festgestellt, wenn wir so weitermachen, wir sind eine alte, alternde Kirche und eine schrumpfende Kirche. Und dann wird es uns irgendwann nicht mehr geben, wenn wir uns nicht verändern. Das ist allen völlig klar. Das ist ein zweijähriger Prozess. Das ist also strukturell angelegt. Der Punkt ist, wir haben natürlich auch bei 800 Gemeinden 200 Gemeinden, deren Existenz gefährdet ist und von denen wir dabei sind, einige zu retten mit einem Revitalisierungsprogramm, aber viele von denen sind schon im Sterbeprozess, wo es wahrscheinlich kein Zurück mehr ist, gibt. Mhm. Ja? Und das ist ähnlich wie mit dem Gottesbild. Wenn jemand zu lange an einer alten, einzigen Form von Gottesdienst oder von Glaube oder von wie Gott sich offenbart festhält in seiner Frömmigkeitsübung, und Gott offenbart sich aber immer wieder neu, ja, also im Alten Testament heißt ja einmal, geht nicht nach Bethel, weil Gott ist, und geht nicht nach Gilgal, da ist Gott nicht mehr, ja, also die Stätten der Offenbarungsstätten der Vergangenheit, wovor die Propheten eben alle überall waren, wo Gott sich offenbart hat, die sind eingeschrumpelt. Und wenn man immer noch hingeht zu dem Alten, aber Gott offenbart sich da nicht mehr, dann passiert da nichts mehr. Und das ist die große Falle. Martin Benz nennt das übrigens, warum das Zurück zur ersten Liebe ein Irrweg ist. Weil du kannst nicht in das Erste zurückgehen, sondern du kannst dich nur weiterentwickeln. Also wenn früher zum Beispiel Gott sich dir immer beim Bibellesen offenbart hat und jetzt tut das nicht mehr, warum, und du liest dann dafür doppelt so viel Bibel, dann bringt es dir trotzdem nichts jetzt, sondern Gott hat es dabei, Neues zu entwickeln, Oder wer gesagt hat, Gott hat sich mit mir immer im Sprachenreden, in der Glossolalie offenbart, und da sagt er, ich muss nur jetzt mehr in Sprachen beten, dann wird das auch nicht funktionieren. Also, sondern Gott hat viele Wege, sich neu zu offenbaren. Nochmal Ngozi Adichie. Wenn wir realisieren, dass es niemals nur eine einzige Geschichte gibt über keinen Menschen und keinen Ort, dann erobern wir ein Stück vom Paradies zurück. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Satz. Es gibt nicht nur eine einzige Geschichte über Gott. Es gibt nicht nur eine einzige Geschichte über uns. Ich bin jetzt, meine Mutter ist jetzt gestorben vor zwei Wochen und habe gerade die Beerdigungsansprache geschrieben. Und mir ist dabei völlig klar, dass ich eine segmentierte Ansprache aus meiner Perspektive über ein 92-jähriges Leben schreibe. Das ist natürlich ein winziger Ausschnitt und fehlerhaft garantiert auch, aber so wie ich und meine Geschwister erlebt haben, ne? Und trotzdem ist er authentisch, aber er ist eben nicht der Einzige. Theologisch können wir es immer so ausdrücken, wenn wir erkennen, dass Gott in der Geschichte Israels sich Stück für Stück offenbart hat, immer mehr von sich gezeigt hat, dann hat er sich am wahrsten in seinem Sohn Jesus offenbart. Und dann leuchtet ein Stück vom Paradies auf.
Und darf ich einfach das nochmal sagen? Diese Geschichte von Jesus, wir vergessen das so schnell, gibt es in 4 Ausfertigungen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und da erzählen vier Leute die eine Geschichte. Und jedes ist ein bisschen anders.
Ja.
Also, und da haben wir nicht eine einzige Geschichte, sondern wir haben verschiedene Blickweisen. Später könnte man Paulus noch dazu nehmen, der dann auch wieder seine ganz anderen Sichtweisen einbringt. Und ja, letztlich unterschiedliche Geschichten erzählt werden von dem einen. Und das ist doch stark.
Und dadurch können wir uns auch weiterentwickeln, mit neuen Blickwinkeln, mit biblischen Blickwinkeln oder auch mit neuen Erkenntnissen, auch wissenschaftlichen. Auch das spielt eine Rolle für unseren Glauben heute, weil wir eben in einer ganz anderen Zeit leben als die Zeit des Neuen Testamentes. Und das hat eine Bedeutung für unsere Botschaft, für die Art, wie wir reden. Aber Entwicklung ist das Kernding. Gott in der Bibel wird gezeigt, wie Gott sich entwickelt, könnte man sagen, und wie das Verständnis von ihm wächst und wie sein Volk und wie das fixiert wird. Das sehen wir im Alten wie im Neuen Testament, in dem Neuen Testament in einer ganz großen Breite. Also von unserem Gott gibt es noch so viel zu entdecken und so viel Schönes, Neues, was uns aber auch hilft, unser jetziges Leben neu zu konstruieren und zu verstärken. Darum geht's.
Ja, und dazu ist Dekonstruktion wirklich hilfreich. Wir kommen auf die anderen Geschichten. Und ich glaube, wir kommen nicht auf andere Geschichten und neue Geschichten, wenn wir nicht uns trauen, die alte Geschichte oder die einzigen Geschichten wirklich zu dekonstruieren. Und das, mich stört das auch manchmal, muss ich sagen, wenn ich das in Kommentaren lese, dass Menschen, die dekonstruieren, so ein so eine Abfälligkeit haben, wenn das hinterfragt wird. Ich glaube, es ist nötig. Genau.
Absolut. Und genauso wie bei der Gründung einer Gemeinde, wir sind ja ein Gründercast, wo viele Gründer auch drin sind, und da gibt es eine bestimmte Phase, was wir dort am Anfang lehren und wo es am Anfang um Wachstum geht, da geht es um Sicherheit. Und dann kommen wir ins Leben rein und stellen fest, oh, auch die neue Gemeinde, die hat ja ähnliche Probleme wie die alten Gemeinden auch. So, und Probleme entstehen immer dort, wo sich entweder Menschen sich nicht geistlich weiterentwickeln, wo sie nicht zu Vätern und Mütter werden oder wo Gemeinden nicht in die Reife kommen. Und all das ist oft eine Folge von einer einzigen Geschichte, einer zu kleinen Gottesvorstellung, wo man sich selber begrenzt. Und Dekonstruktion hilft zu entgrenzen.
Dann ist unsere zweite Folge zur Dekonstruktion dann damit auch schon zu Ende. Danke, dass ihr zugehört habt. Genau, und damit der Satz auch mal kommt, abonniert uns gerne, empfehlt den Gründercast weiter, und gerade die Serie finden wir echt gute Gedankenanstöße drin für eine Zeit, die auch für manche viele Fragen aufwirft. Dekonstruktion. Die dritte Folge kommt. Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.